Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Janina Lynn Otto. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es ist, eine Stiftung zu führen, welche großen Projekte in Hamburg anstehen und darüber, wie Janina ihr erstes Startup gegründet hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Janina. Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
Vielen Dank, liebe Sandra. Hallo auch an alle ZuhörerInnen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, toll, dass es geklappt hat heute. Relativ spontan, das ist richtig gut. Erzähl doch bitte einmal kurz, wer bist du und was machst du?
Ich bin Janina Lynn Otto. Ich bin Unternehmerin und Stiftungsvorständin. Das ist aktuell auch mein Hauptberuf, der Holistic Foundation. Außerdem lebe ich hier mit meiner Familie auf dem Land und wir versuchen uns, so gut es geht, selbst zu versorgen.
Mega spannend. Ich habe gerade schon, Gärtnerei, Detailtipps versucht herauszufinden, aber das werde ich gleich auch nochmal für alle, die keinen grünen Daumen haben, so wie ich, werde ich versuchen, gute Details in Erfahrung zu bringen. Ich würde sagen, lass uns direkt rein starten in unsere erste Kategorie.
Sehr gerne.
Brennstoff. Was ist dein aktueller Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
Also mich treibt, wie wahrscheinlich die meisten aktuell, die ganze Entwicklung auf unserer Welt um, aber auch, was in Deutschland passiert und welche Hebel wir da einlenken können. Wenn ich sehe, was in der Politik passiert, was in den verschiedenen Systemen, sei es das Gesundheitssystem, sei es das Rentensystem. Ich glaube, wir haben in ganz vielen Bereichen in Deutschland extrem viel Potenzial, da wirklich jetzt Zukunft zu gestalten und die richtigen Weichen zu stellen. Und das ist halt auch genau der Bereich, wo wir ansetzen wollen mit unserer Stiftung, weil wir haben uns wirklich gefragt, mein Mann und ich damals, als wir die Stiftung gegründet haben, wie können wir dann unseren Beitrag leisten? Ist der Zug abgefahren? Wie schaffen wir das noch mit unserer Welt? Und wir sind halt zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, auf jeden Fall, wir können da eine ganze Menge tun, aber das können wir nicht alleine, sondern das können wir nur mit der Kraft der Gemeinschaft, weil jeder Mensch hat eine besondere Begabung und wir müssen es schaffen, dass die Menschen die erkennen und leben können. Und wenn wir das schaffen und in einem konstruktiven Miteinander zusammenkommen, dann können wir wirklich am besten den Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen. Und deswegen ist eigentlich genau das, wo wir ansetzen, denn wir haben halt so viele multiple Herausforderungen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang erzählen, was mir alles so unter den Nägeln brennt.
Erzähl mal genau, was, also die Holistic Foundation, die habt ihr beide zusammen gegründet, denn Benjamin und du?
Richtig, ganz genau. 2018 war das. Und ja, bisher machen wir das beide gemeinsam als Stiftungsvorstände zusammen. Und es macht extrem viel Freude. Ist natürlich auch immer eine schöne Herausforderung, wenn man privat und beruflich verbandelt ist. Aber es gibt auch extrem viel Potenzial, halt sich wirklich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und so macht uns das viel Freude.
Ja, das glaube ich. Was für Projekte macht ihr mit der Holistic Foundation?
Also wir haben eigene große Projekte, die wir initiiert haben. Die Stiftung, ganz stiftungsuntypisch, ist so ein bisschen wie ein Inkubator. Also wenn wir eine Vision haben und vielleicht mal am Beispiel von Life Hamburg, wir bauen jetzt einen Campus des lebenslangen Lernens und der Gemeinschaft in Hamburg. Und da war es tatsächlich so, dass wir diese Idee dann irgendwann aus der Stiftung rausgegliedert haben sozusagen. Also das ist dann eine eigene Gesellschaft geworden. Ganz genau, weil man natürlich gerade im Stiftungswesen, das ist in Deutschland schon stark reglementiert, muss man sagen. Da gibt es dann auch viele Limitationen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aber wirklich auch da das optimale Ergebnis haben. Und deswegen sagen wir immer so ein bisschen, wir bedienen die komplette Klaviatur, was man alles machen kann, von Impact Investing über Stiftungsarbeit, über wirklich auch klassisches Unternehmertum und versuchen so dann halt die besten Ergebnisse zu schaffen. Und genau, und so ist eben Live Hamburg unser ganz großes Leuchtturmprojekt, der Campus, der 2026 fertig werden soll, wo dann eben eine Schule, Schule, eine Kita da sein soll. Es soll aber auch wirklich ein Ort für alle Menschen sein, für jeden Alters, jeder Herkunft, wo man dann eben auch vielleicht sowas wie Kräuterarbeit lernen kann. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen wie eine moderne Volkshochschule, dass zum Beispiel ältere Menschen Jüngeren vielleicht erzählen, wie man sich mit Kräutern heilt, wie man, wenn man krank ist, und Jüngeren den Älteren vielleicht Coden beibringen können und wo es dann auch noch Kunst und Kultur gibt. Und wir wollen den Rahmen schaffen und das ganze Leben soll dann wirklich durch die Gemeinschaft entstehen. Das ist so ein bisschen dieser Stiftungsgedanke eben. Und ja.
Mega, also ist ja auch riesig, ne? Wie groß kann man das irgendwie bemessen an, ich weiß nicht, Quadratmetern, wie viele Sachen da entstehen sollen?
Also groß das ist? Auf jeden Fall. Ungefähr 11.000 Quadratmeter wird das Gebäude groß, wenn ich jetzt die letzten Zahlen richtig im Kopf habe. Ansonsten lege ich das nochmal nach. Und genau, wir bauen das wirklich auf einem schönen Areal, wo, wie gesagt, dann auch Anbau und solche Themen stattfinden werden. Und ja, ganz verschiedene Dinge. Also es ist schon ein großes Gebäude. Es soll so für 1.500 bis 2.000 Menschen im Maximum wirklich auch konzipiert werden.
Wow, also Kitas hast du gesagt?
Mhm.
Schulen?
Schule, genau.
Was für eine Schule?
Die bauen wir tatsächlich selber, beziehungsweise das ist für uns so ein Herzensanliegen. Wir glauben eben, Bildung ist der Schlüssel für Wandel. Also wann immer du da ansetzt, kannst du wirklich was verändern. Und deswegen ist uns das ein großes Herzensanliegen und auch ein Thema, worüber wir jetzt wahrscheinlich lange sprechen könnten. Denn das Bildungssystem kann, glaube ich, durchaus Impulse gebrauchen. Und es geht einfach darum, dass wir die Kinder jetzt endlich auch auf das 21. Jahrhundert vorbereiten, ihnen die Skills vermitteln, die sie eben auch brauchen in der heutigen Zeit. Und das ist auf jeden Fall unser größtes Anliegen, dass wir da wirklich auch eine Schule bauen, die aber eben auch für systemischen Wandel stehen kann. Also wir wollten nicht nur eine Schule bauen, wo dann alle sagen, ja, das ist nett, so die Ottos können das ja vielleicht irgendwie, aber ja, wie machen wir das jetzt? Sondern wir wollen inspirieren und hoffentlich ganz viele Nachahmer finden.
Und was wird anders bei dieser Schule im Vergleich zu anderen Schulen? Also du sagst schon so, wahrscheinlich ist digital auch ein großes Thema, ne? Wie machen wir irgendwie auch Kinder fit für die Zukunft, in die wir sie entlassen?
Digitalität ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber eben auch die ganz verschiedenen Bereiche. Das eine Kind ist ja interessiert in Digitalität. Und das andere Kind hat vielleicht mehr Fokus auf die ganzen Naturthemen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir mehr aus der intrinsischen Motivation herauskommen, also mehr aus dem Why. Ich kann so ein bisschen aus eigener Erfahrung berichten. Ich war gerade bei einem Elternabend und da ging es dann eben auch um das Thema, wenn die Kinder lesen lernen, dass die zum Beispiel stupide in irgendeinem Buch immer irgendwelche Silben lernen. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, und dann wundert sich die Leute, dass keiner von den Kindern Lust hat zu lesen. Wie schön wäre das, wenn die eben wirklich viel mehr irgendwie sich aussuchen können, ich schreibe einen Brief oder ich lese irgendwie was über Minecraft oder je nachdem, was mich interessiert, oder ich darf sogar auch ein paar Textnachrichten mit einem Freund zusammenschreiben, je nachdem, dass man da einfach mehr versucht, wirklich über die Motivation zu gehen. Und das ist zum Beispiel was wir von Grund auf jeden Fall anders machen würden, als das aktuell in den meisten Schulen der Fall ist.
Mhm. Voll cool. Und dieses generationenübergreifende, finde ich super spannend. Wie seid ihr darauf gekommen oder aus welchem Need heraus ist das entstanden?
Naja, wenn wir auf die Gesellschaft gucken, dann haben wir ja gerade in Deutschland ganz klar eine alternde Gesellschaft. Und es ist ja so, dass gerade aber auch die älteren Menschen oftmals eigentlich noch so viel Lust haben, ja auch was zu machen und auch Zeit, aber dass eben vielleicht die Familie nicht mehr dort wohnt, wo dann die älteren Menschen wohnen, und dass wir da wieder Wege schaffen, so ein bisschen wieder zu denken, wie war das eigentlich früher auf dem Dorf, wo die Menschen auch wirklich füreinander da waren, wo man sich gegenseitig unterstützt hat und wo eben auch jeder seine Stärken eingebracht hat. Und deswegen ist eben dieser Gedanke, dass man wirklich die Einladung auch ausspricht, dass die älteren Menschen sich mit dem Wissen, mit den Kompetenzen oder eben auch als Zuhörer einbringen im Live und vielleicht eben auch sogar in Ansätzen wie in der Schule. Ja, also weil, wenn ein älterer Mensch eben sagt, ich habe nachmittags Zeit, ich bin gerne in der Kinderbetreuung zum Beispiel mit dabei, dass man da auch versucht, neue Wege zu gehen. Wie gesagt, ohne dass wir uns da selber als die Experten empfehlen, sondern wir arbeiten da natürlich immer mit Experten zusammen, die sich dann auch in allen Rahmengesetzen und so bewegen.
Mhm. Wie entsteht so ein Projekt? Also ist ja riesig, ne? Weil du musst ja irgendwie alles, also nicht nur architektonisch, sondern auch so rein vom Konzept her. Mit wie vielen Leuten arbeitet man da zusammen und wie wird das gesteuert?
Genau, also auch da haben wir uns natürlich gute Partner gesucht und einen ganz schönen Ansatz gefunden. Wir machen das mit dem sogenannten Mehrparteienvertrag. Das heißt, wir haben auch hier gar nicht die alleinige Verantwortung, sondern wir haben uns Kernpartner für den Bau zum Beispiel gesucht, mit denen wir gemeinsam das Risiko, aber dann gegebenenfalls eben auch Gewinne sozusagen, also das, was dann am Ende überbleibt, teilen. Mhm. Und das finden wir persönlich einen ganz tollen Ansatz, jetzt auch wirklich passender für die neue Zeit, dass wir mehr in Teilhabe denken und Verantwortung eben auch auf die verschiedenen Kompetenzbereiche verteilen. Und da haben wir natürlich verschiedene Gewerke und verschiedene Experten. Und das sind jetzt schon, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber am Ende unter den Teams, wenn wir darüber sprechen, dann sind wir sicherlich irgendwo bei 60, 70, 80 Leuten, die daran arbeiten.
Wow, richtig cool. Und für wen ist Live Hamburg? Wer kann da hingehen? Blöd gesagt, also ja.
Also wirklich, ich sage immer, am Ende, im besten Falle soll es vom Obdachlosen bis zum Vorstandsvorsitzenden sein. Also es ist wirklich, es soll ein Ort sein, der Menschen einlädt, der Menschen auch vielleicht auch ein bisschen einschließt und auch wirklich inspiriert zu sein, wie man ist, offen zu sein und zu schauen, Mensch, was kann ich denn hier mitnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel in den 3D-Printing-Raum gehe oder wenn ich eben mal mir das Gewächshaus anschaue oder wenn ich mir gerade die Kunstausstellung anschaue, die da ist. Wirklich offen zu sein, mit anderen Menschen ins Gespräch zu gehen, mit denen man eben vielleicht sonst nicht spricht, das ist ja auch ein großer Charme und auch eine große Chance, so glauben wir. Je diverser Gruppen sind, desto größer ist das Potenzial, wachsen zu können. Und das wollen wir eben versuchen, da anzugehen und zu hebeln.
Richtig cool. Ich bin total gespannt. Es ist gar nicht so weit weg von mir, von uns.
Kommst auf jeden Fall zur Eröffnung.
Oh, unbedingt. Das ist das eine Riesenprojekt, ne? Dann habt ihr ja gerade auch noch ein weiteres gelauncht.
Ja, ganz genau. Wir haben mit Holy ein digitales Ökosystem für sozial nachhaltigen Wandel gelauncht, weil wir auch da das Gefühl haben, Mensch, es gibt schon viele tolle Initiativen im Internet, aber es fehlt die Infrastruktur, die das verbindet. So ein bisschen, wir sagen ganz gerne, es gibt aktuell so die Schotterstraßen und wir wollen jetzt die Autobahn bauen, die wirklich den Menschen auch hilft, dass wir ins Handeln kommen und dass der Stein endlich ins Rollen kommt. Und so haben wir diesen Ort für Menschen im Engagement, im Ehrenamt, aber auch Menschen, die sich einfach interessieren und sagen, Mensch, ich würde gerne was tun, aber ich weiß noch gar nicht so richtig wie. Solche Menschen können dann eben andere Gleichgesinnte finden, können schauen, in welchem Bereich würde ich mich gerne einsetzen, wo würde ich vielleicht Geld spenden, wo würde ich vielleicht Zeit geben, wo würde ich vielleicht einfach versuchen, mit anderen zusammen Müll zu sammeln, also wirklich einen ganz vielfältigen Ort zu schaffen und das versuchen wir eben mit Holy.
Total cool. Wer ist da die Zielgruppe? Also kann ich mich anmelden und kann sagen, ich möchte irgendwie was Gutes, Gemeinnütziges tun und kann dann was finden oder wie funktioniert es?
Ganz genau. Wir haben uns im ersten Schritt vor allem wirklich erstmal an Engagement und Ehrenamt gewendet, also Organisationen. Da arbeiten wir eben auch jetzt mit Partnern wie Better Place zum Beispiel zusammen, weil das macht für uns natürlich auch total Sinn. Wie auch hier wieder, wir geben nur den Rahmen und arbeiten dann mit den Experten in den Bereichen zusammen. Und jetzt in diesem Jahr wollen wir uns eben wirklich auch an die Einzelpersonen wenden. Also jeder wie du und ich kann sich dann eben engagieren. Und natürlich haben wir schon erstmal eine Kernzielgruppe, wo wir beide auch auf jeden Fall reinfallen, an die wir uns wenden. Aber langfristig sollen das dann so viele Menschen wie möglich werden.
Okay, auch richtig gut. Du bist Stiftungsvorständin. Wie stelle ich mir das vor? Überlegst du dir selber Sachen, die du dir auf die Straße bringen wollt? Ist das was Koordinierendes? Also Umgang mit Geldern natürlich auch oder vielleicht Einsammeln von Geldern. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Ist auf jeden Fall ähnlich wie eine CEO-Position vielleicht ein sehr, sehr vielfältiger Job. Wir haben ja tatsächlich vier Säulen, muss man bei unserer Stiftung sagen, die ist sehr breit aufgestellt. Also wir können relativ verschiedene Bereiche unterstützen. Wir haben vier große Säulen. Das ist einmal das Thema Lernen, einmal das Thema Beruf, Berufung, einmal das Thema Umwelt und die vierte Säule, Wellbeing. Und in den Bereichen können wir was machen und überlegen uns natürlich auch immer eingangs eines Jahres, wollen wir irgendwo bestimmte Schwerpunkte setzen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir natürlich eben unsere großen Leuchttürme haben, aber auch andere Initiativen mit unterstützen. Also wir haben zum Beispiel die Ready School ja nach Hamburg geholt. Das ist eine Schule, die gerade auch geflüchteten Frauen versucht, Tech-Skills beizubringen und ihnen so den Weg in den Arbeitsmarkt eben auch versucht zu erleichtern. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Themen, die wir dann unterstützen. Und natürlich haben wir ein Budget, genau wie du sagst. Also wir überlegen uns am Anfang des Jahres auch, in welche Bereiche wollen wir wie viel Geld reingeben. Und dann machen wir jetzt auch Kuratoriumssitzungen, wo das Team uns verschiedene Initiativen dann vorstellt, weil wir natürlich auch über diverse Kanäle auch immer wieder Initiativen vorgestellt bekommen. Und so, bestreite ich im Prinzip meinen Alltag und bin natürlich auch unterwegs. Das heißt, ich darf auch auf tollen Events Dinge erzählen über unsere Stiftung, auf Panels mitdiskutieren. Das ist auch durchaus ein Teil meiner Arbeit im Täglichen.
Ja, genau. Du bist ja auch seit noch gar nicht so langer Zeit, freuen uns sehr, Speakerin bei Disrupting Minds. Was sind so deine Bühnenthemen, die du hast?
Ja, genau. Ich freue mich auch total dabei zu sein. Und ehrlicherweise dieses Thema, dass jeder Mensch eine besondere Begabung hat und dass wir versuchen, diese Potenziale, die wir gesellschaftlich haben, zu hebeln. Also das ist was, wo ich auch immer wieder merke, wenn ich vor Menschen sprechen darf, dass man damit so einen richtigen Türöffner schaffen kann. Weil es ist ja so oft so, dass wir auch noch so klassisch denken, man muss einen Karriereweg machen, man muss irgendwas studieren, man lernt in der Schule vor allem auch, was man nicht kann. Aber wirklich auch in sich selber zu hören, wo sind meine besonderen Begabungen? War ich zum Beispiel vielleicht auch mal in Kunst unglaublich gut oder in Musik oder habe ich eben vielleicht sogar auch eine verkäuferische Gabe und bin aber eigentlich in einem anderen Bereich tätig, dass wir das einfach mehr nutzen und dann eben auch in den Jobmarkt mit integrieren. Das zu erzählen, ist mir ein großes Herzensanliegen, weil ich persönlich glaube, wir haben mit Deutschland ganz schön viel zu tun und wir können es uns als Wirtschaftsstandort auch ehrlicherweise gar nicht mehr leisten, diese Potenziale nicht zu hebeln.
Ich wollte gerade sagen, aber Potenziale haben wir auch viele, ne? Also
total.
Es ist ja, genau, also auch ganz positiv gedacht, wir können ja eigentlich so viel reißen hier.
Voll, und da sagst du genau das, was mir auch so wichtig ist, dass wir mehr auf das gucken, was wir gewinnen können, mehr auf die Chancen gucken und nicht immer auf das, was wir dann vermeintlich verlieren, weil das ist sowas, was mich persönlich auch sehr umtreibt, dass wir einfach mehr positive Zeichen geben und mehr, einfach mehr Chancen.
Also das bringt mich so ein bisschen zurück gedanklich zu unserem Thema vorhin mit der Bildung, ne? Dass es, ich würde mir einfach sehr viel mehr wünschen, auch in Schulen jetzt, dass sehr viel mehr auf Stärken und Individualität geguckt wird und nicht, wie du sagst, so alle müssen das gleiche Buch lesen und alle werden irgendwie gleich behandelt. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, bereits in jungen Jahren bei Kindern in den Schulen da anzusetzen und auf Stärken zu gucken, ich glaube, dass wir das dann auch insgesamt, dass wir gesellschaftlich viel mehr reißen könnten.
100% deiner Meinung, weil wir ja ein ganz anderes Mindset auch aufbauen bei den Kindern. Und wenn wir uns angucken, wo kommen wir mit dem Schulsystem her? Ja, das Schulsystem stammt aus einer Zeit, da mussten wir in eine Bücherei fahren, wenn wir irgendwas wissen wollten. Ja, heutzutage hat Auswendiglernen eine ganz andere Bedeutung, weil du einfach alles googeln kannst. Allerdings wissen wir gar nicht mehr genau, wie unsere Welt eigentlich in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Das heißt, damit wir nicht von Zukunftsangst erdrückt werden, brauchen wir Problemlösungskompetenz. Wir müssen das Gefühl haben, wir können die Herausforderungen, die wir haben, in die Hand nehmen und wir können das gemeinsam lösen. Und wir brauchen halt ein Skillset, was uns zeigt, wie wir das angehen können. Und auch mit dem Wissen, nicht jeder kann alles. Und das ist auch gar nicht wichtig. Aber wichtig ist, dass wir andere fragen können und dass wir uns zusammentun können und dass wir eben unsere Stärken kennenlernen. Weil genau in dem Moment haben wir genau diese Möglichkeiten. Und da müssen wir einfach unseres Erachtens ein ganz anderes Herangehen tun und auch da so ein bisschen diese positiven Perspektiven, also nicht mehr dieses stupide, genau wie du gesagt hast, alle nach Schema F. Und es ist ja auch zum Beispiel einfach verrückt, wenn man sich anschaut, es gibt ja, weißt du selber auch, wenn man was studieren will, wie Psychologie, brauchst du ein NC von 1,0. Das heißt, du musst zum Beispiel auch in Sport eine 1 haben, du musst in allen Fächern im Prinzip eine Note haben, wo man eigentlich sagen muss, okay, schaffen wir denn damit, dass wir wirklich die allerbesten Köpfe in den Bereichen haben oder müssten wir da nicht eigentlich, also es gibt auch noch mal sowas wie so Expertentests oder so. Das gibt es auch, das weiß ich auch. Aber ich glaube, dass wir so in Gänze da einfach noch so viel Potenzial haben und einfach mal so ein bisschen unternehmerisch auch rangehen sollten an das Schulsystem und gucken sollten, okay, so, und was brauchen wir denn jetzt wirklich? Und womit haben wir die höchsten Hebel? Denn Geld ist meines Erachtens nicht immer das entscheidende Kriterium. Das wird ja immer ganz gerne gesagt. Aber Schule wird auch in Köpfen entschieden und mit der Offenheit dafür, dass wir da was Neues wagen müssen.
Ja, total. Also richtig cool, dass ihr euch da einsetzt. Woher kommt bei dir diese unternehmerische Leidenschaft?
Also,
du hast ja schon früh selber auch gegründet.
Ja, interessanterweise wurde mir das anscheinend in die Wiege gelegt, obwohl ich sagen muss, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Aber ich hatte Eltern, die mir immer gesagt haben, Janina, du kannst eigentlich werden, was du werden willst. Und in dem Moment, wo du dich dafür einsetzt, wo du dafür kämpfst, da ist das möglich. Und ich war auch früh im Leistungssport. Ich bin geritten, seit ich 6 Jahre alt war. Damals eigentlich nur, weil mein Rücken nicht so gut war und der Arzt gesagt hat, ich soll das machen. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, wenn man sich für Dinge einsetzt, wenn man dafür kämpft. Ich hatte dann auch ein gesponsertes Pony bekommen, weil ich eben auch von zu Hause gar nicht die finanziellen Möglichkeiten sonst gehabt hätte. Und habe einfach gemerkt, okay, dann, wenn man wirklich, ne, hart dafür etwas arbeitet und kämpft und so, dann kann man viel erreichen. Und wenn man dann eben einfach auch mal schaut und überlegt und so ein bisschen um die Ecke denkt, weil ich eben nicht immer alle Möglichkeiten hatte, dann ist ganz viel möglich. Und so habe ich eigentlich früh mir schon Gedanken gemacht, auch über das Thema Umwelt, dass ich Bilder gemalt habe, wo Autos mit Meerwasser fahren zum Beispiel. Oder beim Reiten hatte ich dann mir tatsächlich für Pferde, die kriegen ja immer so Bandagen um die Beine gewickelt. Und dann hatte ich mir da so ein Programm überlegt, wie man diese Bandagen schneller aufwickeln kann, weil das alles immer so lange gedauert hat. Und so war dann für mich auch damals klar, als ich in der Lebensmittelindustrie war und gemerkt habe, okay, hey, die machen da irgendwie teilweise Zusatzstoffe in Lebensmittel, die sind eigentlich gar nicht gut für Kinder oder für Erwachsene, das wissen die und die machen das trotzdem nur, weil sie nicht verboten sind. Da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht, da muss ich versuchen, das irgendwie anders zu machen. Und so bin ich dann in die Selbstständigkeit gerutscht. Und
was hast du dann gemacht?
Dann habe ich tatsächlich erst ein Bistro und ein Catering-Unternehmen aufgemacht, weil ich wollte unbedingt diese Lebensmittel so machen, wie ich mir das vorstelle. Also, dass sie wirklich gut sind, dass sie hochwertige Inhaltsstoffe haben. Und weil damals, das war so 2010, der Markt noch nicht so war wie heute, dachte ich, okay, gut, im Handel wird es wahrscheinlich schwierig. Die Erfahrung hatte ich da auch vorher schon in meiner Firma sammeln können. Und und dann habe ich es erstmal selber gemacht. Das war auch eine spannende Erfahrung, weil auf jeden Fall eine intensive, lehrreiche Zeit mit viel frühem Aufstehen, viel harter Arbeit, aber eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
Und gibt es das noch?
Das gibt es nicht mehr. Also Frau Ultrafrisch heißt die Firma, die habe ich aber immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ich sag mal, Frau Ultrafrisch ist mein Synonym für die ganze Lebensmittelwelt, für alles, was so mit Food und Anbau zu tun hat inzwischen auch. Ich habe dann irgendwann angefangen, Fertigprodukte und so Snacks, aber eben in gesunder Form für den Handel zu vertreiben und war da auch wirklich in mehreren tausend Läden, also Edeka und you name it, ja, also die ganzen größeren Anbieter und habe dann aber ehrlicherweise, als ich dann auch mit meinem Mann zusammen die Familie gegründet habe und wir uns auch überlegt haben, wie können wir unseren Beitrag leisten, mich entscheiden müssen, weil, weißt du selber auch, man kann nicht 5 Jobs gleichzeitig machen. Und für mich war irgendwie klar, okay, ich möchte einfach versuchen, meinen Beitrag für die Herausforderung unserer Zeit zu leisten. Und so habe ich mich dann eben auf die Stiftung konzentriert und Frau Ultrafrisch aktuell so ein bisschen stillgelegt. Allerdings möchte ich das eben hier mit dem Anbau und so dann auch bei Zeiten wieder aktivieren.
Das passt ja auch richtig gut dazu.
Mhm, ja, absolut. Also ich lebe das hier doch schon sehr intensiv. Gerade auch dieses ganze Kräuterthema. Mich fasziniert das ja so, wie man sich mit Kräutern einfach so einfach den Alltag besser gestalten kann. Also du kannst so viel fitter und weniger krank durch den Alltag gehen, wenn du eigentlich alles so lässt wie bisher. Du brauchst nicht mehr Sport machen unbedingt. Du brauchst deine Ernährungsgewohnheit nicht mehr ändern. Aber du kannst dir ein paar frische Kräuter einfach über dein Brot machen oder in dein Smoothie oder was auch immer du den Tag über so isst. Und du merkst den Unterschied total. Und das finde ich einfach toll. Ja, total.
Was ist so das Beste, wenn du dich für, was sind deine Top 3 Kräuter, die du empfehlen würdest?
Also Brennnessel auf jeden Fall, weil es überall wächst, weil es eigentlich jeder sammeln kann, ist super für Entgiftung und da gibt es wirklich, also wenn du mal anfängst zu googeln, ja, wofür sind Brennnesseln gut, hörst du gar nicht mehr auf und denkst du, das ist ja crazy. Also das ist auf jeden Fall eines meiner Top-Kräuter. Dann Pimpinelle ist so ein bisschen so ein Geheimtipp, den ich aber auch sehr anpreise, weil natürliches Antibiotikum extrem gut bei allen Erkältungskrankheiten können wir Menschen, die Kinder haben, ehrlicherweise immer gut gebrauchen, die komplette Winterzeit, wir kennen es ja alle. Und was ich auch total toll finde, was man als Tee ganz viel trinken kann, ist Cystus zum Beispiel. Kriegt man eigentlich auch überall, auch wiederum antibakteriell, antiviral. Und also ich könnte dir jetzt hier viele verschiedene Sachen nennen, aber das sind so ja, Top-Kräuter.
Cool. Und baust du das selber an? Also gut, Brennnessel hat man irgendwo.
Hat man, ja, mehr als man will.
Ja?
Genau, nee, das wächst hier tatsächlich bei uns alles so wild. Das Schöne bei Kräutern ist, du brauchst dich eigentlich nicht drum kümmern. Auch das unternehmerisch betrachtet extrem charmant. Ja. Also du siehst das einmal dahin und dann wächst das immer wieder jedes Jahr von alleine. Und du freust dich drüber und du kannst es eben auch schön trocknen. Die sind dann auch lange haltbar, hast auch kein hohes Gewicht. Also ich finde, es spricht extrem viel dafür, dass wir alle viel mehr Kräuter konsumieren. Und wenn du dir überlegst, wie viel wir einfach ehrlicherweise, wie viel wir in der Gesundheitsindustrie sparen könnten, ja, also wie viel weniger Medikamente. Natürlich gibt es Dinge, da braucht man vernünftige Medikamente. Und ich bin der Letzte, der sagt, das brauchen wir nicht mehr. Aber wir können da auf jeden Fall auch viel sparen.
Ja, das glaube ich total. Wie, was hast du vor Frau Ultrafrisch gemacht? Wie war dein Weg? Also du hast in Kiel studiert.
Richtig, genau. Ich habe BWL studiert. Ehrlicherweise, ich kam auch so von der Schule und wusste gar nicht so ganz genau, wo soll es denn hingehen, wie das ja bei so vielen ist, und war auf einem Gymnasium für Gesundheit und Ernährung und fand das ganze Thema halt auch schon immer super spannend, ja, also mit Ernährung, und wollte dann erst Ökotrophologie, also Ernährungslehre, studieren, und dann dachte ich, oder ich mache was mit Medien, und dann war ich bei einer Beratung tatsächlich, und die haben mir gesagt, so, ja, studieren Sie doch lieber so ganz allgemein BWL, dann können Sie in alle Richtungen gehen. Und verstehe ich natürlich auch aus der Perspektive, wobei ich im Nachgang immer wieder denke, ah, da habe ich mich schon ganz schön durchgequält. Also ich hätte mich da auch, glaube ich, ein bisschen früher, ein bisschen mehr auf meine Stärken fokussieren können. Genau, aber so habe ich die Erfahrung gemacht und habe dann meine Diplomarbeit bei einem Haferflockenhersteller hier in Norddeutschland geschrieben, über die Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland. Und so kam ich dann wieder zurück in diese Lebensmittelwelt. Und ja, und dann war ich in der Industrie, aber auch nur relativ kurz. Habe dann, wie gesagt, gemerkt, nee, das möchte ich irgendwie anders machen. Und seitdem bin ich selbstständig, also jetzt auch schon fast 15 Jahre.
Wow, nicht schlecht. Und Ökotrophologie, ich meine, es ist ja hardcore, ne? Das ist ja Biochemie, wäre es aber, oder viel, ich hatte das als Leistungskurs tatsächlich. Wäre es das gewesen, was du eigentlich studiert hättest, wenn man dich nicht auf BWL gebracht hätte? Oder wenn jetzt so retrospektiv, was würdest du sagen, was wäre für dich das richtige Studium gewesen? Oder wäre überhaupt ein Studium das richtige gewesen? Also muss es ja auch gar nicht sein.
Ja, ich glaube tatsächlich, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass wir viel mehr über den Tellerrand rausschauen würden sollten, ob es wirklich immer ein Studium sein muss. Also ich bin definitiv im Marketingbereich und in der ganzen Kreativität gut aufgehoben. Und ich bin auch ein Unternehmer. Deswegen ist BWL, glaube ich, gar nicht der falsche Gedanke. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich über Monate und Jahre ehrlicherweise Rechenexempel hoch und runter wirklich Seiten über Seiten rechnen musste, hätte ich da den Fokus einfach ganz anders setzen können. Und ich glaube auch da, man verliert natürlich viel Zeit und teilweise auch ganz schön viel Muße, wenn man dann sich da eben so durchkämpft. Ich habe zum Beispiel danach gedacht, ich werde auf jeden Fall nie wieder schreiben nach meiner Diplomarbeit, weil es irgendwie einfach so ja wirklich so anstrengend war. Und ja, von daher glaube ich, bin ich jetzt genau da, wo ich richtig glücklich bin. Und ich bin halt auch so ein klassischer Multitasker. Also ich liebe das auch zu telefonieren, wenn ich reite tatsächlich, und so ein bisschen alles, mehrere Bälle in der Luft zu jonglieren. Und auch das, dass wir da halt nicht sagen so, oh nee, wieso macht ihr das? Man muss sich doch auf eine Sache konzentrieren, sondern ich glaube, die Menschen sind halt unterschiedlich, und der eine kann das so gut und der andere, der sollte eine Sache zur Zeit machen, und wir sollten einfach aus dem Schubladendenken raus gucken und ja, und auch so ein bisschen uns wirklich den Weg lang entwickeln. Also es ist halt auch selten so, dass man das ganze Leben ja exakt das Gleiche machen will, sondern man entwickelt sich halt weiter.
Ja, das stimmt. Wie sieht so dein Alltag aus mit deinen vielen Bällen in der Luft, auf dem Pferd?
Mein Alltag ist auf jeden
Fall jonglieren und reiten und telefonieren gleichzeitig.
Ja, auf jeden Fall ist mein Alltag wirklich abwechslungsreich, und genauso liebe ich ihn ehrlicherweise auch. Also ich versuche morgens Sport zu machen, ich versuche mich aufs Pferd zu setzen, weil ich immer wieder merke, wie sehr mich das erdet und dass ich dann einfach auch fokussiert und konzentriert durch den Tag gehen kann. Dann kommt Schreibtischarbeit, wenn ich nicht unterwegs bin. Ansonsten geht es dann auch ganz oft direkt ins Auto. Also ich reite morgens auch manchmal im Sommer morgens um 5 tatsächlich, und dann geht es ins Auto, also wirklich auch früh. Und zu irgendwelchen Events oder zu irgendwelchen Treffen, ich habe kein ganz klassisches Büro, sondern bin entweder zu Hause oder auch mal auf dem Otto Campus tatsächlich, von wo wir teilweise arbeiten, oder aus Hamburg. Und ja, so kann ich das eigentlich so pauschal gar nicht sagen, aber ich telefoniere sehr viel, ehrlicherweise. Unser Team ist sehr remote, und so ist eigentlich mein Alltag immer sehr, sehr stark von unterwegs.
Okay, cool. Was sind so die Herausforderungen für eure Stiftung, die ihr so in den nächsten Monaten habt? Also was steht so an für euch?
Also man hört es ja, wir sind sehr vielfältig unterwegs, und deswegen ist es immer wieder Fokus. Also dass wir uns darauf konzentrieren, die Sachen gut und verständlich zu kommunizieren, weil wir eben diese breite Aufstellung haben. Und auf der einen Seite wollen wir halt sagen, wir Menschen sind einfach nur ganzheitlich zu betrachten. Also auch wenn ich irgendeine Krankheit habe, dann ist es halt schwierig zu sagen, zum Beispiel ich habe Kopfschmerzen und das kommt jetzt nur von falscher Ernährung oder es kommt nur von zu viel Stress, sondern es ist halt meistens ein Zusammenspiel. Und deswegen haben wir ja auch diese Vielfalt mit dem Bereich Wellbeing, wo wir eben sagen, man muss schon auf den eigenen Körper auch gucken, auf die Ernährung, auf die Gesundheit, aber auch die Umwelt spielt eine Rolle. Und dass wir da wirklich auch weiter die größten Hebel in Bewegung setzen, die wir in Bewegung setzen können. Also schauen, wo können wir unseren Impact maximieren mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist uns auf jeden Fall ein großes Anliegen. Und dann natürlich die großen Projekte, die wir haben, einfach auch weiter gut auf den Weg zu bringen. Also sowohl Live als auch Holy sind wirklich beides große Visionen, glaube ich auch. Und da immer ganz demütig und auch weiter mit ja, dem besten frischen Köpfen dran zu sein, ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Entscheidung dafür, ob es dann ein Erfolg wird oder nicht.
Auf jeden Fall. Du hast ja, wir haben noch gar nicht über deinen Podcast gesprochen. Du hast ja auch einen sehr coolen Podcast gestartet.
Ja, danke, genau. Das Leben ist kein Ponyhof.
Toller Name.
Weil, also kein oder ein Ponyhof, jeder hat es am Ende ja auch in der Hand. Aber dieses Thema, jeder Mensch hat eine eigene Stärke und die zu erkennen und zu leben, das ist mir einfach so ein Herzensanliegen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, ich darf mit so inspirierenden Menschen sprechen und es ist so schade, dass ich das immer gar nicht so richtig teilen kann. Und dann habe ich halt angefangen, genau diese Gespräche aufzuzeichnen und so erzählen ganz unterschiedliche Menschen, Schauspieler, Unternehmer, Wissenschaftler, durch die Bank weg, wie sie ganz ihren eigenen Weg gegangen sind. Und das sind ganz oft auch Menschen, die ganz verrückte Abzweigungen genommen haben. Also ich habe zum Beispiel mit einem Rapper auch gesprochen, der dann Coach geworden ist. Und ich finde es einfach toll zu zeigen, am Ende, wenn man auf sein Bauchgefühl hört und wirklich schaut, wo sind meine Stärken, dann wird man glücklich, dann kommt das beste Ergebnis dabei raus und man leistet sich selber und der Gesellschaft den größten Mehrwert. Das fasziniert mich.
Richtig cooles Format. Also Hörempfehlung für euch alle. Das Leben ist kein Ponyhof oder ein Ponyhof. Das ist mit Klammern schreibst, ne?
Richtig, ja, genau, das kann in Klammern.
Kann
genau.
Sich jeder aussuchen. Ich würde vorschlagen, lass uns in die nächste Kategorie gehen und einen Blick in die Zukunft werfen.
Sehr gern.
Future. Ihr habt ja, ich meine, alles, was ihr macht, ist ja irgendwie zukunftsgerichtet. Das finde ich total, total cool und ich finde die Themen auch echt richtig cool und ich freue mich sehr zu sehen, was wir noch alles so sehen und auch wenn euer Campus fertig wird, richtig gut. Aber darüber hinaus, wenn du mal so deine eigene Lebensvision dir anguckst, was sind so die großen Themen, die du vor dir hast? Was willst du weiter voranbringen? Was möchtest du machen oder welche Ziele hast du vielleicht auch einfach selber? Ich sage mal, es kann auch die Mount Everest-Besteigung sein, aber...
Also,
nochmal ein S-Springen gewinnen oder so.
Das tatsächlich nicht unbedingt, aber für mich ganz persönlich ist ein großes Ziel, dass mein Mann und ich alle Projekte, die wir haben, weiter erfolgreich gemeinsam auf den Weg bringen, weil für mich persönlich ist gerade auch diese Gleichberechtigung von Mann und Frau und Vielfalt leben ein Riesenthema und ich freue mich darauf, ehrlicherweise auch mit meinem Mann zusammen, der ja jetzt 2026 dann auch die Verantwortung in der Otto-Gruppe übernehmen wird, tatsächlich Dinge weiter zu gestalten und zu zeigen, dass wir eben gemeinsam immer besser sind und auch zu zeigen, dass, dass Frauen einfach mindestens genauso wichtig sind in allen Bereichen wie Männer und dass wir gemeinsam die Ergebnisse eben immer besser machen. So, das ist eigentlich auf jeden Fall mein persönliches Thema. Und dann auch dieses ganze Kräuterthema wieder mehr in die Gesellschaft zu bringen. Also ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial, dass wir alle glücklicher und ja, einfach, ich sag mal so, stärker in der Gemeinschaft leben können zusammen. Und das ist mein persönliches Herzensanliegen. Das ist das, was mich früher schon, als ich ein kleines Kind war, motiviert hat, Dinge zu verändern. Ich glaube ganz fest daran, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft haben können und dass es jetzt wirklich auch an der Zeit ist, die Weichen dafür zu stellen und dass wir das dann alles auch noch sehen können, was wir ernten. Und ja, dafür stehe ich eigentlich jeden Tag auf und setze mich halt auch in den ganz unterschiedlichen Bereichen ein.
Also vielen lieben Dank fürs Teilen. Ich finde es super spannend. Und mit Kräutern muss ich mich tatsächlich auch mal oder würde ich mich gerne mal selber mehr auseinandersetzen, weil ich das einfach echt spannend finde, weil ich glaube, es gibt so viele, die man gar nicht kennt. Und Man kann so viel machen irgendwie.
Total, das ist auch so, und das kann man richtig als Happening mit der Familie, kann man mal in die Natur fahren. Also jeder muss natürlich dann wissen, ob er jetzt irgendwie an der Hauptstraße in Hamburg unbedingt die Kräuter sammelt. Aber ich kann jedem empfehlen, mal dann wirklich in den Wald zu fahren. Und wie gesagt, auf Frau Ultrafrisch habe ich jetzt tatsächlich auch wieder angefangen, Tipps dafür zu teilen. Also je nachdem, welche Kräuter dann auch gerade Saison haben, kann man das machen. Es ist ja auch ein Wissen, was ehrlicherweise seit Jahrhunderten und Jahrtausenden existiert. Und ich finde auch schön, dass wir das jetzt mal wieder so ein bisschen in die Gegenwart holen.
Richtig gut. Ich würde vorschlagen, wir springen in unsere letzte Kategorie. Feuerfrei. Feuerfrei. Wir haben Fragen gezogen vorhin schon. Bist du bereit?
Ich bin sehr gespannt, ja.
Okay, das passt ein bisschen zum Thema gerade. Also, was ist dein Lieblingsgericht?
Das ist eine total schwere Frage, finde ich, weil ich bin vage und ich kann mich ganz schlecht entscheiden. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, dann würde ich sagen Pizza, aber auf jeden Fall mit Salat, weil ich esse eigentlich nie ein Gericht alleine.
Gut. Isst du irgendwie vegetarisch, vegan, irgendwie sowas, oder?
Ich esse eigentlich alles, ehrlicherweise.
Okay. Was soll auf der Pizza drauf sein?
Die wäre auf jeden Fall auch mit ganz viel Gemüse, mit Artischocken und mit Tomate und mit Käse und also mit allem natürlich, wie gesagt, mit ganz vielen Kräutern, alles was so. Ich liebe das halt auch durch den Hof zu gehen und dann alles einzupflücken und dann machen wir Pizza auch immer gerne selber hier und dann wird die ganz bunt belegt und die ist gefühlt, also auf jeden Fall für eine italienische Pizza viel zu voll. So ein richtiges Sandwich, ja, so eine Sandwich-Pizza ist es eigentlich.
Ist auch schwierig, die dann knusprig noch hinzukriegen, ne?
Das ist so, ja.
Wenn er so eine halbe Gemüsesuppe einmal durch.
Absolut, aber schmeckt lecker.
Gut, ja.
Ja, ja.
Danke, jetzt habe ich Hunger. Welches Buch hat dich zuletzt so gepackt, dass du es nicht aus der Hand legen konntest? Darf auch in Form eines Kindles sein.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich viel zu wenig Bücher lese. Ich lese sehr gerne quer aufgrund der nicht vorhandenen Zeit. Aber ich habe immer wieder Bücher, die ich auch bekomme. Mein Schwiegervater hat mir vor gerade einigen Tagen ein Buch gegeben. Das muss ich euch nachliefern. Das ist super, super spannend. Da geht es eben auch um Zukunftsperspektiven. Und ein anderes Buch, was ich auf jeden Fall ganz toll fand, ist Rebellen der Erde von Benedikt Bösel. Da geht es tatsächlich auch um das Thema Boden. Also dass wir auch wieder mehr erkennen, wie wichtig Biodiversität ist. Und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Vielen Dank. Was bringt dich so richtig auf die Palme? Bringt dich überhaupt irgendwas so richtig auf die Palme?
Oh doch, mich bringt auf jeden Fall so einiges richtig auf die Palme. Und zwar vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen nicht handeln und dass wir Potenziale nicht heben, die eigentlich so auf der Hand liegen, weil zum Beispiel jemand das Gefühl hat, dass er damit seine Position gefährden könnte. Also das sehen wir ja auch immer mal wieder, auch in öffentlichen Ämtern zum Beispiel, auch im Schulsystem, wo man das Gefühl hat, Mensch, da müssten wir eigentlich mal auch so mutig sein und wirklich neu denken und nicht immer im System versuchen zu verschlimmbessern. Und sowas kann mich schon richtig auf die Palme bringen.
Verständlicherweise. Welche drei Dinge hast du immer bei dir?
Ein Schlüssel, mein Handy.
Verrückt.
Und eigentlich fast die Kinder, aber das wäre jetzt so das, was mir spontan in den Kopf kommt, aber eigentlich auch immer was zu essen.
Irgendwie witzig, dass du das sagst. Wirklich witzig, weil ich heute Morgen noch dachte, ich muss mir mal angewöhnen, dass ich irgendwie ich habe immer so ganz viel Riegelzeug zu Hause liegen, weil ich viel laufe. Ich müsste mir eigentlich mal angewöhnen, immer so einen Riegel irgendwie dabei zu haben. Was ist das, was du so immer dabei hast? Oder für die Kinder irgendwas zu essen?
Ja,
das kenne ich auch.
Genau, man isst immer die Reste und das, was dann überbleibt. Also damals immer meine Smoothie-Snacks. Ich hatte ja tatsächlich so Smoothies in gefriergetrockneter Form und die waren einfach perfekt, weil sie können nicht schmelzen, sie sind lange haltbar, sie sind leicht und sie sind lecker. Also sowas immer gerne, aber ich versuche eigentlich auch immer wirklich dann auch wieder frisch mir einen Smoothie zu machen oder irgendwie ein bisschen Obst einzupacken. Also da bin ich schon dann auch mit Fokus auf was Gesundes. Aber wir haben eigentlich auch immer zum Beispiel sowas wie Reiswaffeln und so weiter. Alle Eltern werden nicken. dabei.
Mit welchen drei Wörtern würden deine Freunde dich beschreiben?
Ich glaube, durchsetzungsstark, positiv, gestimmt oder positiv? Und energetisch.
Gut. Kann ich total nachvollziehen. Ganz, ganz lieben Dank für die Aufnahme heute. Es war echt ein schönes Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht.
Das war die 46. Disrupting Minds Episode mit Janina Lynn Otto. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.